Hallo und herzlich willkommen im Podcast Lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nikolas Doster, ich bin 40 Jahre alt und möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere die Depression, weiter in der Gesellschaft als etwas Normales ankommen zu lassen. Ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge, dein Nikolas. Ich begrüße euch in Podcast-Folge Nummer 31. Ein paar Tage, fast schon Wochen nach der Bundestagswahl. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit der Bundestagswahl. Seid ihr zufrieden oder nicht? Also ich will da jetzt gar nicht über die Parteien sprechen, sondern eigentlich war ja relativ früh schon klar, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Und ich bin nur über die Tatsache wirklich zufrieden, dass es am Ende jetzt auf wahrscheinlich zwei Parteien hinausläuft und nicht mehr. Ich glaube, alles, was über zwei hinausgeht, das blockiert sich dann doch am Ende selbst. Das haben wir in der letzten Legislaturperiode ja eindrucksvoll mit ansehen dürfen. Von daher, ja, egal wer es jetzt macht, ich hoffe, die notwendigen Veränderungen, die ganz offensichtlichen Veränderungen, die es braucht in unserem Land, werden jetzt angegangen. Und dann schauen wir mal, was rauskommt, so in Zeiten, in denen nicht mehr auf jeden Verlass ist. Ich sage es mal so, nachdem die USA so in Frage stellt, ob sie noch Freunde sein wollen oder nicht. Aber gut, ich will gar nicht zu politisch werden. Ja, eigentlich hatte ich heute vor, eine ganz andere Folge hochzuladen. Ich hatte nämlich gestern eigentlich einen Termin für ein Interview, ein hochspannendes Interview. Es sollte um Antidepressiva sich drehen. Ich suche ja schon seit Jahren fast nach dem richtigen Ansprechpartner, was Antidepressiva angeht. Und ich glaube, jetzt habe ich einen der Experten, die man in Deutschland finden kann, gefunden. Und er hat auch zugesagt. Allerdings ist ihm was dazwischen gekommen, weshalb ich heute nochmal eine andere Folge dazwischen schiebe. Ich vermute, dass wir Anfang April aber trotzdem die Antidepressiva-Folge machen können. Und warum erzähle ich euch das? Weil, wenn ich jetzt noch ein bisschen Zeit habe, schreibt mir doch gerne per E-Mail oder in den Social-Media-Kanälen, was ihr für Fragen habt vielleicht. Vielleicht habt ihr spezielle Fragen zu Antidepressiva, Einschleichen, Ausschleichen, Medikation, Verträglichkeit mit anderen Medikamenten. Also egal, was ihr habt, schreibt es mir gerne, weil dann kann ich diese Frage eventuell auch stellen, wenn ich das nicht eh schon vorhatte. Und dann können wir das mal endgültig klären. Ich kann nur sagen, ich habe mich gut vorbereitet auf die Folge und es ist schon, also ich fasse mir manchmal an den Kopf, wenn ich die tatsächlichen Daten und Studien zu Antidepressiva mir anschaue, dann, ja, ich verstehe da manche Zusammenhänge nicht. Aber lasst euch überraschen, das wird eine tolle Folge. Wie gesagt, ich hoffe, April können wir das machen und ihr schreibt mir gerne. Dann schaue ich gerade mal so über die Anzahl der Bewertungen. Oh, okay. Also, ich muss es nochmal sagen, es hören jeden Monat mehrere tausend Leute diesen Podcast. Und ich schaffe es nicht über 66 Bewertungen auf Spotify und nicht über 10 Bewertungen bei Apple. Also, wenn ihr gerade gemütlich irgendwo sitzt oder fahrt im Auto, vielleicht auf dem Beifahrersitz, hört euch meine Folge an, dann schaut doch mal, ob euer Podcast-Hoster Bewertungen zulässt. Und wenn es euch gefällt, dann vergebt ein paar Sterne, das würde mich sehr freuen. Und dann habe ich ein paar Zuschriften bekommen, was die letzte Folge angeht. Da habe ich ja über meine Diagnose, über die Dysthymie gesprochen, wie es mir damit geht, wie man da diagnostiziert wird, wie man sich das vorstellen kann. Und vor allem haben mich einige angeschrieben, ja, wie bist du denn da so weit gekommen, dass das alles im Griff ist, beziehungsweise wie kommt man denn da raus aus diesen ganz schweren Episoden? Ich weiß, das ist immer ein bisschen enttäuschend, weil ich natürlich nicht das eine Allheilmittel euch geben kann oder mit ein, zwei Sätzen beschreiben kann, wie es funktioniert. Also ich selbst habe ja ohne dass ich jetzt irgendwie was wusste, wie man das macht. Ich habe da wirklich erstmal im Dunkeln gestochert und mir so selbst meine Puzzleteile zusammengesucht. Ich habe ja selbst Jahre dafür gebraucht. Ja, und wenn ich Jahre dafür brauche, dann ist es natürlich nicht möglich, das in ein, zwei Tagen irgendwie hinzukriegen. Und es ist auch wirklich nicht in ein, zwei Minuten erklärt. Und es ist ein Prozess, den man da gehen darf, weil oft, wenn es denn keine körperlichen Auslöser jetzt gibt, ne, also es gibt ja noch genug Organe, die da was auslösen können, habe ich in der Folge ja auch gesagt, aber wenn es jetzt wirklich psychosomatische Probleme sind, dann hängt es ja oft an Denkmustern, an Verhaltensmustern. Es hängt oft daran, wie man sich selbst gegenüber eingestellt ist. Und das kann man nicht innerhalb von zwei, drei Tagen oder ein paar Wochen ändern und auch nicht in drei, vier Sätzen erklären, weil es da eben eine Reise braucht, die man selbst auch durchläuft, einen Prozess, den man selbst durchläuft. Es kann nur diesen Prozess geben, weil ja oft das Gehirn auch ganz automatisch schon daran gewöhnt ist, das zu machen, was man eben gerade macht. Und wenn das zu einem Nachteil führt für sich selbst, dann muss man das auch erstmal austrainieren. Ja? Und da darf man sich natürlich auch erstmal bewusst werden. Und weil ich aber so viele Fragen bekommen habe über alle Kanäle, ich habe für euch da ein Video aufgenommen, einmal, und beschreibe dort, was so meine Hauptpuzzleteile waren und wie ich das im Groben gemacht habe. Und in dem Video erzähle ich euch natürlich auch noch mehr über den Online-Kurs, den ich erstellt habe, der genau dieses Thema beleuchtet. Ich habe den Online-Kurs deswegen erstellt, weil ich natürlich begleite ich ja auch Menschen mit meinem 1-zu-1-Coaching. Das kann oder will sich natürlich nicht jeder leisten. Und diesen Online-Kurs, der ist wirklich für jeden bezahlbar. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache so einen Kurs, dass jeder sich meine, ich sag's jetzt mal, Schablone abgucken kann, das, wie ich mein Puzzle eben zusammengesetzt habe. Und ich denke, das ist hilfreich für die allermeisten, die mit diesen Symptomen kämpfen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Schaut es euch gerne an und schreibt mir auch gerne, wie es euch gefallen hat, ob es euch ein bisschen weitergebracht hat. Ja, das mal dazu. Dann lasst uns mal ins heutige Thema gucken. Da habe ich mir mal Selbsthilfegruppen angeguckt. Und zwar, was ist sowas? Wann gehe ich dahin? Wann lasse ich das lieber bleiben? Welche Gruppen sind gut, welche nicht? Woran erkenne ich das? Und habe euch das mal ein bisschen chronologisch versucht aufzuarbeiten. Und also ich selbst bin Experte vielleicht nicht. Ich habe schon viel Erfahrung mit Selbsthilfegruppen gemacht, von sehr, sehr gut bis hundsmiserabel. Also ich habe schon Gruppen erlebt, wo dann die sich selbst aufgelöst haben, weil einfach keine gute Führung da war und sich zwei, drei Teilnehmer vielleicht untereinander verstritten haben, was und wie viel jetzt gesagt wird, wie tief es jetzt gehen soll. Und ja, also das ist etwas, so sollte eine Selbsthilfegruppe natürlich auf gar keinen Fall ablaufen. Und deswegen ist es, finde ich, auch wichtig, dass man so ein bisschen darüber Bescheid weiß, worauf achte ich da, auf welche Zeichen kann ich achten, schon bevor ich vielleicht hingehe und wann bringt mir das was und wann nicht. Selbsthilfegruppen an sich gibt es natürlich zu wahrscheinlich fast jedem Thema, wenn auch nicht in jeder Region. Also, egal, wo ihr jetzt herkommt, es gibt sicherlich Selbsthilfegruppen. Ob es jetzt allerdings eine Selbsthilfegruppe zum Thema Depressionen gibt, das müsst ihr natürlich gucken. Da kann man auch meines Wissens immer bei der Stadt oder Gemeinde nachfragen oder nachschauen im Online-Verzeichnis. Da gibt es also immer so ein freies Verzeichnis, wo sich Selbsthilfegruppen eintragen können. Und da findet ihr die. Da findet ihr auch, wann die stattfinden, ob die geschlossen oder offen sind. Und wer die führt, bei wem man sich melden kann und so weiter. Grundsätzlich sollten Selbsthilfegruppen ja ein Ort sein, an dem sich Menschen treffen können, die ähnliche Herausforderungen haben und sich im besten Fall auch gegenseitig unterstützen können. Und dabei darf man bitte in Selbsthilfegruppen auch keine Therapieansätze oder professionelles Coaching oder Ähnliches erwarten, sondern es ist eher als Erfahrungsaustausch gedacht und so wirklich ein gegenseitiges Unterstützen bei den aktuellen Hürden, die man zu gehen hat. Manchen Menschen hilft es ja auch, wenn sie einfach mal ein bisschen erzählen können, obwohl man in Selbsthilfegruppen natürlich auch nie zu tief gehen sollte in dem, was man erzählt. Also als Beispiel, wenn man ganz schlechte Erfahrungen gemacht hat, mit Gewalt zum Beispiel im Leben und dort sitzen jetzt mehrere Menschen, die die gleichen Erfahrungen haben, was man vielleicht ja gar nicht wissen kann, wenn man die Menschen noch nicht kennt, dann sollte man jetzt nicht zu tief erzählen, welche Erfahrungen man mit Gewalt gemacht hat, weil das ja auch wieder bei anderen was Krasses auslösen kann. Und das ist eben, das ist wirklich wichtig zu wissen, dass es dort, also es gibt, glaube ich, Selbsthilfegruppen, die auch von Psychotherapeuten oder Psychotherapeutinnen geführt werden, ist aber eher die Ausnahme, glaube ich. Und selbst das heißt noch nicht, dass es wirklich gut geführt ist. Also es braucht da auch so ein bisschen, wollte ich fast sagen, es braucht schon mehr soziale Kompetenz und auch so ein bisschen Durchsetzungsvermögen, um wirklich da klare Grenzen zu setzen, klare Regeln zu haben und auch zu schauen, dass die eingehalten werden. Also der grundsätzliche Unterschied bei Selbsthilfegruppen ist, dass sie also komplett geführt sein können, also dass da jemand sitzt und sagt, ich bin der Kopf der Gruppe, ich führe die Gruppe wirklich aktiv und schaue, dass jeder zu Wort kommt, dass das hier alles respekt- und rücksichtsvoll abläuft. Es gibt aber auch Selbsthilfegruppen, die zwar jemanden auf dem Zettel stehen haben, der eben diese Gruppe gegründet hat und vielleicht führen sollte, das aber nicht richtig kann oder nicht möchte. Das halte ich immer für sehr gefährliche Gruppen. Und dann gibt es Selbsthilfegruppen, die gar keine Führung haben, also die zum Beispiel von der Gemeinde oder von der Stadt einfach nur einen Raum und quasi diese Zeit dort verbringen könnten, zur Verfügung gestellt bekommen. Und die sind schon wieder besser, weil da braucht es dann oft gar keine Führung, weil sich die Leute selbst organisieren und dann oft eher in Grüppchen was gegessen, was getrunken wird, sich ein bisschen was erzählt wird und dann geht es oft auch nur so tief, wie es die Leute brauchen. Und warum ist jetzt eine geführte Gruppe besser? Es ist so, dass so eine Gruppe nur dann funktioniert, wenn es wirklich respekt- und rücksichtsvoll abläuft. Also wenn ein Teilnehmer etwas erzählt, dann passiert es ganz oft, je nachdem, wie viele Teilnehmer da sind, aber ganz viele Gruppen haben ja 10 bis 20 Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Und dann passiert es auch ganz oft, dass jemand was erzählt und ein anderer findet das halt einfach nicht passend, empfindet es als seltsam oder denkt, wieso hat diese Person diese Probleme? Das ist doch gar kein Problem. Ja, also ihr kennt das wahrscheinlich. Und wenn die dann auch noch rausplatzen mit ihrer Meinung, dann kann das eben auch sehr negative Folgen haben für die Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Und sowas muss von vornherein für jeden, der an dieser Gruppe teilnimmt, aber auch für jeden, der neu dazukommt, geklärt sein. Da muss es klare Regeln geben, die am besten auch irgendwo groß angeschrieben werden oder immer wieder zu Beginn wiederholt werden. Und immer dann, wenn sie dann doch übertreten werden, wenn doch dann jemand irgendwie reinruft oder irgendwas zu sagen hat, immer wieder auch von der Führung wieder eingefangen werden. Nein, wir wollen das nicht. Ich finde es nämlich sehr wichtig, dass man diesen geschützten Raum auch schafft, in dem jeder sagen kann, wie es ihm gerade geht oder was ihn gerade beschäftigt. Wie gesagt, auch bis zu einer Grenze, wo es einfach zu tief oder zu klar geht. Also zu klare Gedanken zu äußern über jetzt zum Beispiel häusliche Gewalt, das ist einfach etwas, das kann andere schon wieder beunruhigen. Das sollte man vielleicht nicht machen, aber zu sagen, wie es einem geht und woher das kommt, dass es eben von häuslicher Gewalt kommt, das ist etwas, das kann man schon machen. Und das sollte man aber auch als Zuhörer fähig sein, auch zuzuhören und die Hürden der anderen nicht zu bewerten. Nicht zu bewerten, nicht zu erklären und nicht zu verändern, ist sowieso da die Regel, die ich immer vorgebe. Denn ich sage auch immer, jeder hat für sich ja seine Hürden. Und die Hürden, die jemand hat, die sind weder höher noch niedriger als die Hürden der anderen Menschen. Weil derjenige, der sie gerade hat und der damit gerade Schwierigkeiten hat, für den ist diese Hürde vielleicht genauso hoch wie für jemanden anderen, der auf den ersten Blick viel, in Anführungszeichen, schlimmere Probleme hat. Und dann ist ja auch ganz klar, wenn ich eine Selbsthilfegruppe habe, in der jemand sitzt, der diese Gruppe führt und das auch wirklich kann und dann auch wirklich einschreitet, wenn was ist, klare Regeln vorgibt, im Gegensatz zu einer Gruppe, die keine Führung hat, das habe ich wirklich öfter erlebt und sowas würde ich selber auch gar nicht mehr machen. Ich würde, wenn ich zu einer Selbsthilfegruppe gehe, ich persönlich immer nachfragen oder schauen, ist die geführt von jemandem, also richtig geführt? Und nur dann würde ich hingehen, weil in diesen nicht geführten Gruppen gibt es ja keine Regeln. Also selbst wenn man sich selbst irgendwie Regeln auferlegt, dann passiert ja auch nichts, wenn sich jemand nicht dran hält. Oder es gibt eigentlich in jeder Gruppe gibt es jemanden, manchmal zwei oder drei Personen auch, die anderen dann erzählen, was sie machen sollen und warum sie das falsch gemacht haben. Und die meint es noch nicht mal böse. Aber es ist halt einfach nicht angebracht. Und diese Leute muss man immer wieder einfangen und sagen, nein, so funktioniert das nicht. Was du gut findest, muss ein anderer nicht gut finden. Und dass jemand anderes damit kämpft in seinem Leben, heißt ja nicht, dass du es nicht auch würdest, wenn du das in deinem Leben hättest oder wenn du es in deinem Leben schon mal gelöst hast, heißt es ja nicht, dass der andere in seiner Situation das genauso leicht lösen kann. Und diese dritte Form, die ich gesagt habe, wenn man sich also wirklich einfach nur trifft und da jetzt auch keine klare Führung da ist, aber sich einfach nur zusammensetzt und meinetwegen Kaffee trinkt oder abends irgendwie, was weiß ich, einen Kakao oder einen Tee trinkt und einfach nur zum Quatschen da ist oder Spiele macht, Wanderungen und so weiter macht, das ist auch in Ordnung. Also das ist auch etwas, was einfach wieder so ein bisschen soziales Leben, ja, soziale Kontakte mit sich bringt. Und da kann man sich ja meist auch aussuchen, wer passt zu einem besser, wer passt weniger zu einem. Und dann kann man sich so in diese Grüppchen begeben, in denen man sich wohlfühlt. Das finde ich auch noch in Ordnung, wenn es denn so auch kommuniziert ist. Denn grundsätzlich geht es in so einer Selbsthilfegruppe ja darum, dass man ein Gemeinschaftsgefühl aufbauen kann und dass man sich nicht mehr alleine fühlt mit seinem Problem, vor allem mit der Krankheit oder mit der Erkrankung. Also was Depressionen angeht, sag ich schon, hat mir das auch wirklich sehr viel Kraft gegeben, nur einmal zu sehen, dass es auch andere Menschen gibt, die damit genauso heftig kämpfen wie ich. Ja, und das sollte auch Ziel einer Selbsthilfegruppe sein. Im besten Fall führt es natürlich auch zu Erfahrungsaustausch, dass man voneinander lernt, was anderen hilft, kann ja auch helfen, muss es aber nicht. Ja, also es kann auch sein, dass was anderen hilft, dir gar nicht hilft, und das darf auch in Ordnung sein. Gut ist bei einer Selbsthilfegruppe, auch wenn sie regelmäßig stattfindet, dass es eben wieder eine Regelmäßigkeit oder eine Routine gibt, dass man dort wieder regelmäßig soziale Kontakte hat, einen Anschluss hat und vielleicht auch Menschen kennenlernt, die sich gegenseitig helfen können. Eine gewisse Akzeptanz, ein gewisses Verständnis zu erleben, dass man eben nicht verurteilt wird, weil man erkrankt ist, weil man etwas Spezielles erlebt hat, ist auch etwas, das sehr viel Kraft freisetzen kann. Und dafür braucht es eben auch diese Regeln, dass man nicht verurteilt wird am Ende. Was die Kosten angeht, ist so eine Selbsthilfegruppe meistens kostenlos oder man teilt sich noch die Mietkosten vielleicht für den Raum, manchmal gegen Spenden oder wie auch immer. Also es ist eigentlich immer für jeden machbar. Und das waren so die Vorteile, die man auch aus so einer Selbsthilfegruppe ziehen sollte. Also die sollten schon da sein, dass es dann auch wirklich passt. Die Herausforderungen sind halt auch, dass man schaut, nicht jede Gruppe passt zu mir. Ja, jede Gruppe hat andere, Voraussetzungen für jemanden, und jeder hat andere Bedürfnisse und die Chemie darf da auch einfach passen. Ja. Derjenige, der die Gruppe führt, darf passen natürlich zu dir, und auch die Teilnehmerrunde sollte im Groben auch irgendwie, ja, sollten auf jeden Fall, ich sag mal, die Hälfte dabei sein, die so ein bisschen auf deiner Wellenlänge sind, weil sonst wird es wahrscheinlich schwierig. Es kann bei solchen Selbsthilfegruppen manchmal vorkommen, dass sich, wenn man also wirklich nur da sitzt und jammert, wie schlimm das Leben ist, also ich sag's jetzt mal so auf Deutsch, dann ist es auch nicht gut. Also da hat man ein Risiko, dass sich die negativen Gedanken irgendwie so gegenseitig verstärken und dass man dann vielleicht sogar noch schwerer rausgeht, als man reinkam in die Gruppe. Und also darauf könnt ihr auf jeden Fall achten. Ihr solltet, wenn ihr aus der Gruppe rausgeht, also den überwiegenden Teil der Treffen sollte man wirklich leichter rausgehen und sich gefreut haben, dass man da war. Sonst ist es eher etwas, das einem wieder mehr Energie raubt. Gibt auch gewisse Gruppendynamiken, die man beachten kann. Manche Gruppen sind total gegenseitig unterstützend. gibt natürlich aber auch chaotische oder Gruppen, die ganz ohne Struktur funktionieren. Da muss man für sich eben rausfinden, wie es für einen passt. Ja, es kann ja auch sein, dass du jemand bist, der in eine Gruppe ohne Führung, ohne Struktur gut gehen kann, weil selbst wenn dir mal jemand, ich sag's mal auf Deutsch, blöd kommt oder dir dann erzählt, wie du dein Leben zu leben hast und was du falsch gemacht hast vielleicht und du damit aber gut umgehen kannst, dann ist es auch in Ordnung, wenn du grundsätzlich so einer offenen Struktur gegenüber oder wenn die eher für dich geeignet ist vielleicht. Was man aber bitte gar nicht erwarten darf bei einer Selbsthilfegruppe, ist ein therapeutischer Ansatz. Also außer es ist vielleicht eine Therapeutin dabei oder führt die Gruppe dann ja. Aber das ist ja eher die Ausnahme, die grobe Ausnahme wirklich. Es ist ein, wie ich es gerade gesagt habe, es ist ein Gemeinsamsein, ein Zusammensein, ein Miteinander, sich gegenseitig ein bisschen was abnehmen, Kraft schöpfen, soziale Kontakte pflegen vielleicht wieder oder neue Menschen kennenlernen, die eben das gleiche Leid teilen. Aber es ist wirklich keine Therapie zu erwarten und das soll es auch nicht sein. Also nochmal so in Kurzzusammenfassung, wie kommst du dahin und worauf achtest du vielleicht? Zu einer Selbsthilfegruppe kommst du, indem du ja, also ganz klar natürlich erstmal online suchst und oder in Gemeinde- oder Stadtverzeichnissen. Da gibt es immer solche Selbsthilfegruppenverzeichnisse, in denen man auch gucken kann, ob es bei sich in der Gegend die passende gibt, für beispielsweise jetzt in unserem Fall Depressionen. Dann sollte man darauf achten, ist es eine offene Gruppe, zu der jederzeit neue Teilnehmer dazukommen können oder ist es geschlossen und es sind immer dieselben Personen da. Beziehungsweise da wechseln eben halt immer mal ein paar Personen, aber es gibt irgendwie so eine Höchstgrenze an Teilnehmern. Gibt es jemand, der das wirklich mit Struktur und nachhaltig moderiert, der diese Gruppe führt oder nicht? Was ist dann Ziel dieser Selbsthilfegruppe? Also was hat die sich selbst auferlegt? Also ist es eher ein Wissensvermitteln? Ist es ein einfach miteinander zusammensitzen und sprechen? Gibt es Regeln für den Austausch und gibt es vielleicht auch verschiedene Zeitabschnitte, in denen verschiedene Dinge stattfinden? Und am Ende kann man tatsächlich nur einmal ausprobieren, wie fühlt es sich denn so an? Ja? Und da kann ich auch nur Mut machen, denn ich weiß, wie groß die Hürde ganz am Anfang ist, gerade bei denjenigen, die vielleicht diese Diagnose Depression noch gar nicht so lange haben, aber mittlerweile schon verstanden haben, was es ist und dass es jetzt eben da ist, die Hürde dahin zu gehen und es sich so aussätzig zu fühlen oder so ein bisschen schambehaftet dahin zu gehen, das ist ganz normal. Die allermeisten haben das, glaube ich. Und in meinen Selbsthilfegruppen, in denen, in die ich einfach nur Besucher war und auch die, die ich geführt habe, war das aber immer so, dass die Menschen alle miteinander gesagt haben, ich hatte vorher ein bisschen Bauchschmerzen vielleicht vor dieser Gruppe oder es war ein bisschen seltsam, hierher zu kommen, aber ich merke, wie wunderschön das sein kann, dass es einfach so eine Gruppe gibt, die die gleichen Herausforderungen hat und aber auch mit den gleichen Dingen kämpft. Ja, wenn du dann vielleicht irgendwann mal live von anderen hörst, die dir erzählen, dass sie die letzte Woche auf der Couch verbringen mussten, weil einfach gar nichts ging, dann merkst du, wie du dich plötzlich gar nicht mehr so sehr schämen musst für etwas, weil es eben ganz vielen Menschen so geht. Und wenn es nach dem ersten Besuch eben nicht passt, also wenn man merkt, das ist gar nicht so mein Ding in dieser Gruppe, dann vielleicht nicht gleich ganz aufgeben, sondern einfach die nächsten Gruppen anschauen. Ich höre das nämlich oft von ehemaligen Teilnehmern von Selbsthilfegruppen, die nicht gut gepasst haben. Das mache ich nie wieder, die eine Gruppe, das war nicht gut. Und das ist natürlich der falsche Ansatz. Es gibt so viele verschiedene Gruppen, jede funktioniert für sich anders und vielleicht ist ja die eine Gruppe dabei, in der du dich dann wirklich wohlfühlst und vielleicht über Monate oder Jahre vielleicht dich darauf freust, wöchentlich hingehen oder monatlich hingehen zu können, je nachdem, wie oft sie stattfindet. Selbsthilfegruppen sollen eben neben den üblichen Behandlungswegen eine tolle Ergänzung sein. Eine Ergänzung, sich mal aussprechen zu können, aber auch gegenseitig unterstützen oder andere vielleicht auch mal zu erleichtern, indem man nur zuhört und indem man einfach ein bisschen was über seine Erkrankung lernt, und wie gesagt, am besten nach diesem Treffen erleichtert nach Hause geht. Falls jemand unter euch ist, der sagt, oh, ich würde das vielleicht auch gerne selbst machen, eine Gruppe gründen, weil es gibt vielleicht in meiner Gegend keine, dann kann ich euch raten, also es gibt ganz oft regionale Selbsthilfe-Kontaktstellen, die man eben auch wieder bei der Gemeinde oder bei der Stadt erfragen kann. Die helfen dann bei der Gründung. Und da kann man auch man kann Zuschüsse beantragen, die man bekommt, wenn man sich da anmeldet. Dass man zum Beispiel Miete bezahlen kann oder Möbel oder was weiß ich. Dann gibt es eine Seite, die kann ich euch auch verlinken, die heißt narcos.de. Das ist ein Verzeichnis aller Selbsthilfe-Kontaktstellen in Deutschland. Da kann man eben nachschauen. Ich habe mir dort damals auch ein bisschen so Broschüren kommen lassen. Kosten zwar ein paar Euro, aber die waren tatsächlich nicht schlecht. Da gab es auch Checklisten, wie man Selbsthilfegruppen aufbaut, wie man Regeln aufbaut und so weiter. Also war sehr viel Material, aber die Übersichten haben mir wirklich sehr gut geholfen, wie man da vorgehen kann und auch wie man dann die Mitglieder findet, wo man die findet, wie man werben darf. Darf man ja nicht mit allen oder mit jedem Satz werben. Und natürlich kann man auch immer beim Gesundheitsamt, bei den Krankenkassen nachfragen. Gibt es bestehende Gruppen oder gibt es Bedarf für weitere Gruppen? Und denen kann man aber auch die Kontaktdaten geben und dann können die Menschen dahin kommen. Frag dich natürlich auch, was soll deine Gruppe oder welches Ziel soll deine Gruppe verfolgen und in welcher Form? Also soll die von dir selbst geführt sein oder ist es nur ein zur Verfügung stellen des Raumes und ja, du hast einfach nur die Kontakte vermittelt? Das soll natürlich auch klar sein für alle, die sich das angucken. Und wenn jemand sich vornimmt, so eine Gruppe wirklich zu moderieren, wirklich zu führen, dann wirklich aber auch mit Nachdruck und dann darf man auch ein bisschen soziale Skills mitbringen, um anderen Grenzen aufzuzeigen, auf der einen Seite, wenn die übertreten werden und aber auch vielleicht Menschen, die sich schwer tun, vielleicht zu sprechen, da auch ein bisschen ermutigend zu sein, um denen weiterhelfen zu können. Es gibt ja auch die Möglichkeit, online das Ganze zu machen, also Online-Plattformen für Diskussionsrunden oder auch Selbsthilfe zu machen. Ich finde das nicht so schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist noch schwieriger zu führen, noch schwieriger zu leiten, weil da ja, weiß man ja gar nicht, was so die Menschen hinter den Kameras machen. Manche machen dann die Kamera gar nicht an und das hemmt dann auch viele beim Sprechen. Man sitzt dann auch nicht so gemütlich zusammen. Also das war natürlich über die Corona-Zeit eine tolle Sache. Ist auch vielleicht für Menschen, die einfach nicht raus können, auch eine gute Sache. Dann kann das schon auch viel schöner sein, als gar nichts zu haben. Dann finde ich es wirklich super. Aber ansonsten ersetzt es nie dieses persönliche, direkte vor Ort. Ich kann ansonsten jetzt an der Stelle einfach jedem empfehlen, der es noch nicht probiert hat, vielleicht mal auszuprobieren. Guck dich mal online bei dir in der Gegend um. Was gibt's für Selbsthilfegruppen? Wie sehen die aus? Und versuch's einfach mal, da dabei zu sein. Das ist, jede Gruppe ist anders, wie gesagt, und entweder man fühlt sich wohl oder eben nicht. Und am Ende kann man dann entscheiden, möchte ich eine andere probieren oder ist das Konzept vielleicht wirklich gar nichts für mich oder vielleicht in der aktuellen Zeit nichts für mich? Das kann ja auch sein. Am Ende ist es tatsächlich immer dann, wenn es zu einem passt, wirklich eine super Option, neben den üblichen Behandlungsmethoden auch Anschluss zu finden. Mich interessiert aber, was habt ihr denn für Erfahrungen gemacht mit Selbsthilfegruppen? Oder führt ihr vielleicht Selbsthilfegruppen? Gibt es etwas, was ihr da an Tipps und Tricks rausgeben könnt, was ich vielleicht noch ergänzen könnte? Da freue ich mich über jede E-Mail oder jeden Kontakt auf Social Media. Und vergesst nicht, falls ihr Fragen oder Anregungen habt zu den Antidepressiva, dass ich das noch in mein Interview aufnehmen kann. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Und wie gesagt, ich freue mich über jede Zuschrift von euch. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema Selbsthilfegruppe ein bisschen näher bringen, ein bisschen die Furcht vielleicht davor nehmen, hinzugehen und oder ein paar Anregungen geben, wenn ihr denn selbst eine gründen wollt. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch eine sonnigere Zeit, als ich sie jetzt gerade habe. Wir hören uns.
Bitte bedenke, dass alles, was ich hier besprochen habe, keine allgemeingültige Aussage zu dem Thema ist, sondern nur auf meiner eigenen Meinung basiert. Lass dich im Ernstfall also bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn dir das Thema gefallen hat und oder noch Fragen offen sind, du Anregungen hast oder konstruktive Kritik, schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Nikolas.